ARD.
Schon wieder Fakt ab, schon wieder wir. Ineas Roch, der
König der Koeffizienten.
Hast du das nicht schon mal?
Garantiert nicht. Ich habe das perfekte fotografische Gedächtnis für alle 500 Alliterationen, die ich schon benutzt habe. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe es noch nicht gehabt. Und wer bist du?
Charlotte Grieser, die Charmeurin der Schuhe heute. Und jetzt kommen wir nicht mit Rechtschreibung. Ja, wir sind hier beim Radio, beim Podcast. Also ich hasse ja Schuhe kaufen, aber ich rede natürlich sehr gern über Schuhe, wenn es der Wissenschaft dient. Gleich mehr. Ineas, was hast du dabei?
Ich beschäftige mich heute mit Albträumen. Man hat nämlich was ganz Gruseliges und Spannendes über Albträume herausgefunden. Aber erstmal ein Sommerthema.
Denn, ein Sommerthema?
Ja, der Sommer kommt. Es ist
Sommer.
Klimakatastrophe, es ist heiß, es ist trocken. Medien sind jetzt aufgerufen, dieses Thema dringend zu bebildern mit Menschen, die ein Eis genießen oder Spaß im Freibad haben. Und wir machen natürlich gerne mit, aber nur beim Thema Freibad. Wir gehen heute der Frage nach: Wie geht eigentlich die perfekte Arschbombe?
Oh, das ist wichtig. Ja, okay. Ich bin dabei.
Das haben PhysikerInnen aus Atlanta untersucht. Wie macht man den fettesten Platscher, den weitesten Spritzer, den dicksten Splash?
Okay, das ist das Kriterium. Ja, die beste Arschbombe bedeutet nicht die, bei der es am wenigsten wehtut, sondern die beste Arschbombe ist die, wo es am meisten spritzt.
Im weitesten Sinne ja, das ist hier konkret ein bisschen diffiziler, aber im weitesten Sinne, wo es am meisten spritzt, genau. Denn sie, die Forschenden, nicht sie, die Arschbombe, sie hängen das ein bisschen, Entschuldigung,
ja.
Charlotte rollt schon wieder mit in den Augen. Man muss auch Kontext mitliefern, ja.
Mhm.
Sie, die Forschenden, die hängen das kulturell etwas feiner auf. Sie verorten es nicht bei Arschbombe, sondern sie sagen, die Maori in Neuseeland, für die gehört es zur Kultur, beim Eintauchen ins Wasser, sie springen offenbar gerne ins Wasser, eine möglichst große Wasserfontäne zu produzieren. Das nennt man Manu-Jumping oder Manu, keine Ahnung. Ich war noch nie in Neuseeland. Und darum geht es. Es ist also ein wissenschaftliches Paper über das Manu-Jumping. Und es gibt dort verschiedene Arten zu splashen. Einmal gibt es den Kronenspritzer. Wenn dein Körper die Wasseroberfläche durchbricht, entsteht so eine Krone, so ähnlich wie so ein Kaffee, also ein Tropfen so, ne, in der Kaffeewerbung oft. Oder
ich wollte gerade sagen, wir sind gerade in der Kaffeewerbung. Ne? Mhm.
Ja, genau. Und es gibt den Worthington-Spritzer. Das ist ein kräftiger Wasserstrahl, der hoch in die Luft schießt. Und das Ziel beim Manu-Jumping ist, den Worthington-Spritzer auszulösen und zu maximieren.
Okay.
Also nicht einfach nur Splash, ja, sondern... Ne?
Und das ist aber jetzt wirklich ganz wichtig, dass wir das kulturell hochhängen und dass wir nicht einfach sagen, das ist auch bei allen Kindern, in allen Kulturen dieser Welt, in jedem,
ja,
in jeder Pfütze so. Okay, na gut. Gut, dann
also,
wir machen Hochkultur, ja?
Ja, Arschbombenanalyse ist ein Fall für Physik. Die haben sich da die Physiker in 75 YouTube-Videos angeguckt von dieser Art zu springen, um die Technik zu verstehen, und damit nicht genug, nein. Sie haben auch noch einen Roboter gebaut. Um die perfekte Arschbombe zu erforschen, um die herauszufinden. Also erstmal, wie geht diese Technik? Die Springer und Springerinnen, die landen zuerst mit dem Gesäß, also es ist auf jeden Fall eine Arschbombe, wobei Oberschenkel und Rumpf V-förmig auseinandergeklappt sind. Also du machst ein V.
Ah, das ist jetzt aber nicht so klassisch unsere Arschbombe.
Nee.
Okay, ja.
Nee, genau. Unter Wasser dann rollen die, also du tauchst mit dem Hintern ein und dann rollen die weiter so weit, bis sie mit dem Kopf nach unten zeigen, und dann strecken sie sich schlagartig lang und dadurch vergrößern sie die Lufteinbuchtung. Also du platschst mit dem Hintern rein und vergrößerst dann die Luftblase, den Luftraum durch schnelles Strecken. Und dann kollabiert diese Lufthöhle und das lässt in der Mitte so einen Wasserstrahl, ja, hochschießen.
Okay.
Und das wurde analysiert und optimiert.
Und der Roboter kann jetzt die bestmögliche dieser Arschbomben?
Nein.
Ah.
Der Roboter ist ein Witz, da steht Roboter drauf, aber nicht überall, wo Roboter draufsteht, ist der Roboter drin. Erstmal die Analyse. Lass uns bei der Theorie bleiben. Das Bonbon gibt es für später, für die Studierenden, die sich durch die Theorie gefressen haben. Die dürfen am Ende einmal kurz, die dürfen einmal kurz den Roboter. So, also die Analyse der Videos hat ergeben, ein V-Winkel von etwa 46 Grad beim Eintauchen macht den dicksten Spritzer.
Mhm.
Und dann haben sie mit 3D gedruckten V-förmigen Projektilen das Ganze im Labor nachgeplätschert und haben die da reingeschmissen und festgestellt, ah ja, 45 Grad Winkel machen die schnellsten und höchsten Spritzer. Daraus schließen wir, Menschen haben das sehr gut im Gefühl. Also die Menschen haben ungefähr 46 Grad, 45 Grad ist optimal beim 3D-Experiment, 3D-Druckexperiment. Mhm. Und jetzt kommt der Roboter, denn das ist ja nur die halbe Miete. Mit dem Hintern im V-Winkel da rein, das Strecken, dafür haben sie einen Roboter gebaut. Also sie haben im Wesentlichen haben sie ein winzig kleines Teil gebaut, was V-förmig ist und was, wenn es ins Wasser taucht, sich strecken kann. Okay. Genau. So. Und mit dem Roboter haben sie das perfekte Timing fürs Strecken ermittelt. Und das ist so, wenn du 1,70 Meter bist und aus 1 Metern Höhe reinspringst, dann sollst du deinen Körper öffnen, also dich strecken, innerhalb von 0,26 bis 0,3 Sekunden nach Aufprall.
Ich bin 1,70 groß, zufälligerweise.
Deswegen sage ich das.
Ah ja, das wusstest du natürlich. Okay, das heißt, wenn ich vom 1-Meter-Brett springe, ja gut, ich time das dann das nächste Mal.
0,26 bis 0,3. Du hast ein üppiges Fenster.
Ja klar. Also du hast gerade gesagt, Menschen machen das mit dem Winkel offensichtlich sehr gut. Machen die das auch mit dem Timing sehr gut?
Darüber wurde nichts gesagt, leider.
Ach.
Aber der aktuelle Rekord zeigt, dass das schon ziemlich cool ist. Nämlich, es gibt natürlich Wettbewerbe. Der natürlich. Aktuelle Rekord ist, ich habe es jetzt nicht selber gesehen und auch nirgendwo urkundlich verbrieft gefunden. Ich habe nur gelesen, ein Splash von über 10 Metern Höhe, also eine 10 Meter Fontäne. Natürlich nicht beim Sprung aus 1 Metern Höhe.
Ah ja, gut.
Aber 10 Meter kriegt man da wohl hin. Das klingt doch schon wie, als hätten das die Arschbombenden ganz gut im Gefühl, wie man das macht.
Ja, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, wenn man, die haben es jetzt mit 1,70 Größe getestet. Spielt denn nur die Größe eine Rolle oder spielt auch das Verhältnis von Oberkörper zu Beinen eine Rolle? Spielt auch das Gewicht eine Rolle? Also das Gewicht des Springenden?
Ich tue dir einfach mal die Studie in die Shownotes. Da kannst du all deine Fragen nachlesen und hoffentlich eine Antwort finden. Weil dieses Beispiel mit 1,70 war nur ein Beispiel, dass man sagt, aha, für 1,70 Leute, die aus 1 Meter Höhe springen. Wenn du jetzt 1,85 bist und aus 3 Metern Höhe springst, dann hast du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eine andere Aufklappzeit, die optimal ist. Aber das habe ich tatsächlich so genau nicht nachgerechnet für alle aus dem Team, sondern nur für dich.
Ach, danke.
Weil ich die ganze Zeit beim Thema Arschbombe war und es hier, also das Wort Arschbombe in dem Paper nicht vorkam, habe ich noch ein bisschen zu dem Thema recherchiert. Die Arschbombe ist eine Disziplin im sogenannten Splash Diving. Auf Englisch heißt sie auch nicht Assbomb, sondern Cannonball.
Ach, langweilig.
Und wenn du unter Schwimmenden bist, dann unter Sportlern und Sportlerinnen, dann nennst du es Paketsprung. Und weil es halt so richtig schön spritzt und platscht, verbrauchst du offenbar sehr viel Energie und die Energie fehlt dir in der Bewegung. Deswegen ist die Arschbombe der empfohlene Sprung für unbekanntes Gewässer, in das nicht hineinzuspringen empfohlen ist. Also wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ja.
Du bist auf der Flucht, du rennst auf eine Klippe zu, darunter ist ein dir unbekanntes Gewässer und du hast die Wahl, frisst dich jetzt das Monster, kriegt dich der Kettensägenmörder oder du springst da rein, dann mit Arschbombe, ja?
Dann mit Arschbombe, genau, weil du dann relativ schnell abbremst und nicht so tief eintauchst. Mhm. Splashdiving ist eine deutsche Erfindung. Hier ist die Quellenlage recht dürftig, aber soweit ich das rausgefunden habe, wurde sie 2003 von einem Deutschen namens Oliver Schill gegründet. Auch das war schwierig, weil in allen englischen Quellen der Nachname immer anders geschrieben war, aber ich glaube, es handelt sich um Oliver Schill mit 2 L. Und daraus wurde dann ein erster richtiger Sport 2004. Da gab es eine WM in Bayreuth und habe gesehen, 2010 war die Arschbomben-WM in Würzburg. Ich habe jetzt neuere Termine nicht gefunden.
Oh, schade.
Aber das ist also ein Sport, dem du nachgehen kannst. Und ich glaube, wir stehen jetzt am Beginn einer neuen Ära.
Du meinst, dadurch, dass jetzt durch Fakt ab so viel mehr Leute wissen, dass das ein Sport ist, wird das wieder total aufleben? Oder?
Zum einen, das meinte ich nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach, ich schreibe das schon auf meine Fahne, genau das meinte ich. Und zum anderen, dadurch, dass es jetzt diese Forschung gibt, kannst du das ja ganz anders betreiben. Ne? Also nie wieder laienhaftes Planschen, sondern Wissenschaft und Wasserschlacht. Also du machst jetzt hydrodynamisches Feintuning. Weil, guck mal, Rennradfahrer haben doch auch so komische, so langgezogene Helme, die so aussehen wie so Alienköpfe.
Ja.
Ne? Und da wird also schon aerodynamisch optimiert. Und jetzt kannst du auch woanders.
Ah, du meinst, kannst du jetzt Equipment verkaufen?
Du kannst die perfekte Alien-Kopf-mäßig geformte Badehose kaufen, um den größten Splash zu machen.
Ich glaube, da wird dann der Hintern verbreitet, vielleicht. verbreitert.
Ja. Beim Fahrradfahren, beim Rennsport ist es so, wenn du einen Bierbauch hast, bist du rein aerodynamisch im Vorteil, weil die Luft besser strömt. Natürlich wiegst du mehr und das ist alles schlecht, das heißt, das ist kein echter Vorteil, aber von der reinen Stromlinienförmigkeit ist so ein Bierbauch gut.
Also das heißt, wenn ich jetzt eine Klamotte hätte, die einfach da so Luftpolster hat, die mich jetzt nicht schwerer machen, wäre das ein Vorteil.
Wenn das so wäre, dann hätte man das wahrscheinlich, aber so Stromlinienförmigkeit ist schon mal viel wert. Ich frage mich gerade, wie ist es denn beim Springen? Also ich sehe jetzt so Turmspringer und so, die haben ja jetzt keine besonderen Gadgets, die haben ja keine tollen Helme und so. Was ist, wenn du zum Beispiel ein sehr großes Glied hast als Mann und die Badehose ist richtig schön ausgebeult? Ist das dann ein Vorteil? Bist du dann schneller im Wasser?
Weil das ausklappen, sag ich dann nur ausklappen.
Also. Beim Schwimmen, nicht beim Springen. Beim Springen
beim
auch.
Beim Springen oder wenn dann du ausklappen, ja, natürlich.
Ich finde sowieso, man sollte generell alles ein bisschen sportlicher nehmen. Und liebe Freibadbetreiber, wie wäre es denn, wenn ihr mal, heutzutage ist das doch alles machbar mit so kleinen Minicomputern, einem Raspberry Pi, kurzes Gyroskop, was auch immer, Gyroskop in die Badehose oder Laser-Messgerät an Rand. Am Beckenrand steht eine große LED-Wand, die in Echtzeit die Spritzhöhe und den Splash und die Lautstärke anzeigt. Und das könnte Riesenspaß sein. So eine Mischung aus Leistungssport und Wettkampf. Wer macht hier die geilste Arschbombe? Und nicht einfach nur durch Johlen des Publikums, sondern wissenschaftlich fundiert. Das fände ich cool.
So, kommen wir von den Peniswitzen zu anderen großen Dingen. Ich bin diese Woche mal wieder auf dem Feld, in dem Feld, unter dem Feld der Archäologie gelandet. Auf den Spuren der alten Römer, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nämlich um Schuhe. Ich gebe zu, du bist ja auch so Lateiner der ersten Stunde, ne? So.
Also ich hatte Latein oft in der ersten Stunde, richtig?
Ich hatte Latein immer schön in der letzten Stunde, wenn alle anderen schon frei hatten. Na gut. Also einen nicht unbedeutenden Teil meiner Bildung zur römischen Antike habe ich allerdings nicht aus dem Lateinunterricht, sondern von Asterix.
Wie jeder.
Genau. Und zum Beispiel habe ich da gelernt, dass die römischen Soldaten Sandalen aus Leder trugen. Und an einer Ausgrabungsstätte in Nordengland wurden gerade wieder solche Lederschuhe ausgegraben. Das hält sich ja spannenderweise unter gewissen Umständen sehr lange. Also wir reden von einem Zeitraum von fast 2000 Jahren. Und die wurden in so einem Schlammgraben gefunden. Und wenn dieser Schlamm halt anaerob ist, also ohne Sauerstoffzufuhr, dann zersetzt sich da nichts. Das heißt, das Leder bleibt richtig gut erhalten. Und diese Forschenden schreiben ein sogenanntes Dig Diary, das finde ich sehr gut, und haben jetzt kürzlich veröffentlicht, sie haben eine sehr gut erhaltene Sandalensohle gefunden, Schuhgröße 50. Mhm. Also wir reden so von 32 Zentimeter Länge, ich glaube, so lang ist mein Unterarm ungefähr. Also entweder
also typische Basketballer-Schuhgröße.
Ja.
NBA, könnte ich mir vorstellen.
Ja, so ab 2 Meter vielleicht, ne?
Also um die 2 Meter Körpergröße dürfte das dann hinkommen, ja. Also ist es auf jeden Fall was Seltenes. Es ist schon was.
Genau, das ist für die Römer nicht unbedingt.
Ja. Nee. Zumal man ja auch zurückrechnen muss.
Genau.
Wenn man sich anguckt, die Größenverhältnisse damals und heute.
Richtig.
Damals waren Menschen kleiner.
Genau.
Das heißt, Schuhgröße 50 war, das war Bigfoot.
Richtig. Also entweder ein sehr großer Mensch oder jemand mit sehr großen Füßen. Legionär auf großem Fuß hätte der bei Asterix geheißen. Und diese Sandalensohlen. Das fand ich ganz interessant. Die waren nicht einfach nur so ein Lederstückchen, ne, so ein Stück Schweinebauch oder so, sondern mehrere Lagen Leder, zum Teil genäht, zum Teil mit Nägeln zusammengehalten. Also ganz ähnlich wie so moderne Schuhmachertechniken. Also jetzt nicht Massenware in der Fabrik, aber wenn das so ein handwerklich gut gemachtes Schuhwerk ist. Was ich mich aber schon immer gefragt habe, und vielleicht weißt du die Antwort, wieso Sandalen? Also ich verstehe das in Rom. Im Sommer ist es warm, Sandale heißt weniger Käsefuß. Aber ganz ehrlich, im Krieg, am Grenzposten, das ist doch total unsicher, mit offenen Schuhen darum zu rennen. Nix hier Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen vorne dran oder so. Und wenn man damals schon Sandalen machen konnte, dann muss man doch auch festes Schuhwerk hingekriegt haben. Ist doch auch kalt in Nordengland.
Also ich hätte genau das Gleiche jetzt vermutet, ins Feld geführt wie du, dass man sagt, es ist heiß, der Fuß muss gut durchlüftet sein, du latscht sehr viel. Vielleicht war das Material auch einfach sehr teuer und es war sehr schwierig, anspruchsvoll herzustellen. Dass man sagt, wir haben nicht genug für eine ganze Legion, für hier hunderte von Legionären. Das Leder ist einfach dann, also ne, ob ich dann nur ein Riemchen brauche, um es am Knöchel festzumachen oder den ganzen Fuß verschließe. Leichter zu reparieren, weil du schnell so einen Riemen austauschen kannst vielleicht.
Ja.
Ich habe aber keine Ahnung. Weißt du das?
Jein. Also ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen nachzulesen. Die Caligae, so hießen die Dinger. Man muss sagen, so richtig wie...
Caligula?
Nee, Caligae. Also die, ich würde das gar nicht so richtig als Sandale bezeichnen, sondern eher wie so Halbschuhe oder Stiefel, denn die hatten schon auch so einen, zumindest hinten am Wadenbein so einen Schaft. Und die wurden da, waren dann oben und manchmal auch an der Seite so ein bisschen offen, da wo die Laschen zusammengenäht sind. So. Also keine Ahnung, ob die damals vielleicht auch den Trend Sandale mit Socken schon gesetzt haben und die Socken sind leider nicht erhalten geblieben, weil die vergammelt sind. Das ist möglich. Aber was auf jeden Fall ausgefuchst war, waren diese Sohlen. Da waren sehr viele Nägel reingeschlagen und zwar nicht nur, um die Teile zusammenzuhalten, also diese mehreren Lagen Leder, sondern tatsächlich als ergonomische Stütze für den Fuß. Also so richtig schön am Fußbett entlang. Und alle Soldaten hatten eine Packung Ersatznägel dabei für unterwegs. Gaffer gab es noch nicht.
Das, du konntest also unterwegs dir selber nochmal die Sohle besohlen. Das ist sehr praktisch. Und das wäre jetzt nicht gegangen mit geschlossenen Schuhen?
Ja doch, wahrscheinlich schon. Das ist aber das Einzige, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, warum es keine geschlossenen Schuhe gab. Vielleicht gab es die auch und ich habe es nicht rausgefunden. Oder wir wissen alle nichts davon. Wenn jemand eine gute Idee hat oder das besser weiß, bitte sagt uns Bescheid. Aber nochmal kurz zurück zu dieser Ausgrabungsstätte in England. Die heißt Magna Ausgrabungsprojekt, südlich des Hadrianswalls. Also, ich sag mal so die 100 Kilometer unter der schottischen Grenze ungefähr. Und dann so in etwa in der Mitte zwischen Ost und West.
Dieses Thema provoziert hier sehr starken Flashback. Also nicht nur Latein in der ersten Stunde, sondern der Englischunterricht, da ist Hadrian's Wall natürlich auch. Ich glaube, das hat doch auch jeder gehabt irgendwann, oder? Im Buch. Kennt man das?
Also ich glaube ich nicht. Ich hatte das, glaube ich, nur im Lateinunterricht.
Ach krass, bei uns kam das in Englisch.
Ja, okay.
Aber vielleicht war ich auch ein paar Jahre später dran und hatte einen sehr modernen Unterricht.
Genau, wahrscheinlich warst du einfach, weil du so viel jünger bist als ich, etwas später in der Schule und hattest den modernen Sprachunterricht, genau.
Also Hadrian's Wall in der Nähe von Schottland.
Ja, genau. Und diese Sandalen, die da gefunden haben, oder eben auch diese eine riesige Sandale, die lagen in einem Knöchelbrechergraben. Wenn ich das nur lese, da zieht sich mir ja schon alles zusammen. Es ist genau das, was der Name sagt. Das ist ja ein Grenzposten da, also zwischen dem Römischen Reich und den Barbaren. Und gesichert war das durch Soldaten. Und dann hatten die da so einen schmalen, mit Wasser gefüllten Graben, der nicht so gut sichtbar war. Da sollten die Feinde reintreten, sich die Knöchel brechen. Bäh. Also keine Ahnung, ob das möglicherweise auch dieser Person mit dem großen Schuh passiert ist, ob sich dann da der Römer...
Der Fuß war ja groß genug, der hat einfach da das Brücke sozusagen drüber getreten. Der ist nicht in diesen kleinen Graben getreten, ich glaube nicht.
Vielleicht auch nicht. Und was ich ganz schön finde, in diesem Lager wurden auch noch andere Sachen gefunden, natürlich. Unter anderem eine Make-up-Palette. Also ein flacher Stein mit Resten von Pigmenten, die mit Öl vermischt waren. Das hat man damals halt als Schminke verwendet. Und die Archäologinnen von dieser Ausgrabungsstätte sagen, ja, in dem Lager oder in der Umgebung, da haben offenbar nicht nur Männer gelebt, sondern auch Frauen. Ich finde, das ist eine denkbare Lesart. Aber ja, die Kombi sehr großer Schuh und Schminke könnte auch noch auf was anderes hindeuten. Ich würde sagen, es gab zu Unterhaltungszwecken Drag-Shows.
Ich hätte gerade gedacht, es handelt sich um Kriegsbemalung. Also von wegen, so die Feinde sollen hier in den Graben fallen und sie sollen Angst haben. Und deswegen stellen wir mal den gruseligen Großen dahin. Und der malt sich auch noch das Gesicht wüst an.
Also ein Clown.
Nein, ein gruseligen Krieger. Also Clown wäre jetzt vielleicht das Falsche.
Naja, wie viele, angeblich haben doch so viele Leute Angst vor Clowns.
Ob das auch schon in der Römerzeit so war?
Ich weiß es nicht. Ich habe noch einen kleinen Service zum Abschluss. An dieser Ausgrabung kann man als Freiwillige teilnehmen. Aktuell kann man Plätze für Sommer 2026 buchen, immer 2 Wochen am Stück. Man muss natürlich dafür bezahlen, dass man da buddeln darf. Das ist jetzt gar nicht so teuer, nur Reise und Unterbringung gehen halt eventuell ins Geld. Aber wenn man zufällig Freundinnen, Familie vor Ort hat, ich finde, das wäre ein faktabwürdiger Sommerurlaub.
Wenn einer von euch hinfährt, bitte Fotos schicken. Und auf jeden Fall vor Ort auch ein Dick Diary führen. Falls sich jemand von euch mit Archäologie auskennt, ist das was in der Community so als Wortwitz durchgeht, wo man sagt, oh, da muss man echt aufpassen, da verspricht man sich, oder ist das so ähnlich wie in der Mathematik das Satzprogramm LaTeX benutzt wird, dass LaTeX geschrieben wird und überhaupt niemand findet es lustig, weil man das jeden Tag liest? Würde mich sehr interessieren, wie ihr zum Dick Diary steht.
Apropos Urlaub, wir haben eine virtuelle Postkarte aus Italien bekommen von Steffi und ihrer Familie, die da Fakt abbingen. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Urlaubsbeschäftigung, aber mal im Ernst, habt ihr keinen Strand, habt ihr kein Eis? Ich hoffe, euer Wetter ist nicht so schlecht, dass ihr die ganze
Trauriger Urlaub,
Leute, Fakt abhören müsst. Extra liebe Grüße an Nora. Wir haben gehört, du schätzt besonders unsere Kernkompetenz Kacken. Also Kacke-Themen, Entschuldigung.
Tut mir sehr leid, dass in der Folge nicht so viel drin ist, aber unsere zweite Kernkompetenz, Dick Diary,
ja, genau,
kommt heute auch gut zur Geltung.
Und wir geben uns Mühe, bald wieder was zum Thema Fäkalien einzubringen, auf jeden Fall.
Die sind wissenschaftlich aber auch spannend.
Ja, natürlich.
Also, das ist, ne? Das ist auch einfach ein tolles wissenschaftliches Thema. Schade, dass es so verpönt ist.
Es kamen übrigens auch noch zwei Nachrichten zu dem Thema, was du gemacht hast, Ineas, die Drachenwürfel. Und zwar haben sich Andrea und Oliver gemeldet, unabhängig voneinander, die beide das Spiel Schweinewürfeln oder Schweinerei gespielt haben. Da würfelt man, jetzt keine große Überraschung, mit Schweinen, also so kleine Schweinefiguren. Das Spiel ist von Ende der 70er. Und man hat zwei Schweinchen, das, was ich jetzt verstanden habe, und muss damit würfeln. Und man kriegt Punkte, je nachdem, wie die aufkommen. Ne? Also klar, sind die jetzt stehen die auf den Füßen, liegen die auf der Seite oder so. Und je unwahrscheinlicher die Kombination ist, die rauskommt, also ne, von den beiden Schweinchen, desto mehr Punkte kriegt man. Die meisten Punkte gibt es, wenn beide auf der Schnauze und auf dem Ohr liegen. Also du siehst es, ich tippe mir jetzt schön an die Nase und lege den Kopf schief. Ne? Also,
ja, aber zum Glück weiß ich auch, was Schnauze und Ohr bedeutet, deswegen konnte ich es mir auch im Kopf gut vorstellen. Sehr gut. Aber ich sehe es auch, ja.
Die Figur heißt Doppelbacke. Also die Namen sind das Beste im ganzen Spiel, glaube ich. Haxe, Sule, faule Sau und mein persönlicher Favorit ist Gulasch.
Wie geht denn Gulasch?
Also da stand jetzt in dieser
Spielanleitung... Alle Vierer nach oben, oder?
Nee, da stand jetzt in dieser Spielanleitung, Gulasch ist eine in dieser Anleitung nicht genannte Kombination. Und dann fliegt man dafür aber irgendwie raus oder so. Also das ist ganz komisch. Die Regeln erschließen sich mir nicht.
Da damals ja noch nicht die Computertechnik so weit war und erst recht nicht dieses coole Forschungsresultat, über das wir letztens berichtet haben hier, dass man nämlich diese Position von diesen starren Körpern ratzfatz in ein paar Millisekunden durchrechnen kann mit ihren Wahrscheinlichkeiten oder ihren Häufigkeiten, ihren relativen Häufigkeiten, hat damals in den 70ern, wahrscheinlich haben sie früher angefangen, also in den 50ern hat schon jemand angefangen, sehr, sehr, sehr oft diese Schweine zu würfeln, um rauszufinden, welche Positionen eigentlich die sind, die am meisten Punkte geben, weil das kannst du ja auch nicht nach dreimal Würfeln feststellen. Das
stimmt. Ja, da hatte jemand vielleicht auch einen verregneten Urlaub, wer weiß.
Albträume sind nichts Schönes.
Ach was.
Aber neue wissenschaftliche Ergebnisse zeigen jetzt, sie sind wirklich nichts Schönes. Denn häufige Albträume verdreifachen dein Risiko, vorzeitig zu sterben.
Warte. Die Albträume verdreifachen das Risiko? Oder sind die Albträume ein Indikator dafür, dass ich ein höheres Risiko habe?
Wenn du Albträume hast, hast du ein höheres Risiko. Die Kausalität ist hier nicht geklärt, aber schon, es gibt Hinweise, dass es doch kausal ist. Und sie lassen dich auch schneller altern. Das heißt, diese neue Studie zeigt, Albträume machen alt und tot.
In dieser Reihenfolge. Okay, es klingt ein bisschen lustig, aber es klingt auch nicht so gut für jemanden, der oft Albträume hat.
Ja.
Was heißt denn
eine
oft?
Studie des UK Dementia Research Institutes ist das und des Imperial Colleges in London. Die haben das jetzt gerade vor wenigen Tagen vorgestellt auf dem Kongress der European Academy of Neurology. Mhm. Es geht hier um wöchentliche Albträume. Sie haben Daten ausgewertet, riesen Datenpool, etwa 183.000 Erwachsene und 2.500 Kinder. Und zum Teil wurden die Leute in den verschiedenen Studien, die hier zusammengeworfen wurden, knapp 20 Jahre lang beobachtet. Und da ist rausgekommen, Erwachsene mit wöchentlichen Albträumen haben ein mehr als dreifach erhöhtes Risiko, vor dem 70. Lebensjahr zu sterben. Und häufige Albträume beschleunigen auch das biologische Altern signifikant. Und das kannst du auch schon bei Kindern sehen.
Das ist ja, was? Das ist ja total krass.
Ja, also biologisches Altern, es gibt ein paar Biomarker, du kannst also Sachen messen, das sind Dinge, die kann man erheben, das sind chemische Veränderungen der DNA und die steuern dann, wie Gene verwendet werden im weitesten Sinne. Dazu hatten wir übrigens vor kurzem, Leute, eine Special-Folge.
Ja, ich habe doch gerade gehört, Felix.
Einem Science-Slammer. Genau, der forscht dazu und wenn ihr das wissen wollt, wie das mit dem Altern und den Telomeren zusammenhängt, hört euch die Folge nochmal an, die Folge tun wir euch auch in die Shownotes. Also, man sieht, wenn du Albträume hast, dann alterst du biologisch schneller, das kann man messen. Und das schnelle Altern erklärt 40% vom erhöhten Sterberisiko. Das ist super gruselig. Also das erhöhte Sterberisiko ist nicht nur, weil du schneller alterst, aber auch. Ja.
Okay, und was sind die anderen 60%? Kann man das sagen?
Nein. Aber von den 40% kann man es gut erklären. Das ist das bisschen Kausalität, was ich gerade gesagt habe. Albträume machen Stress. Also du liegst nachts im Bett, okay, träumst vom Monster, träumst davon, dass die riesige Römersandale dich verfolgt.
Dass du mal schon wieder Mathe-Abi machen musst?
Ja, oder Latein in der ersten Stunde hast und dann hast also Fight or Flight. Ne? Das heißt, du sagst, okay, ich muss jetzt mich dieser Gefahr stellen, ich muss kämpfen, ich muss ums Überleben kämpfen oder ich muss wegrennen.
Und mit einer Arschbombe ins unbekannte Gewässer. Ja, sorry. Dieser Stress macht dich fertig.
Der macht dich fertig, genau. Und abgesehen davon, dass die Zellen dadurch schneller altern, beeinträchtigt es auch deine Schlafqualität. Und Schlafen heißt, du hast Reparatur, die im Körper läuft. Und wenn du schlecht schläfst, hast du gestörte Reparaturprozesse. Mhm. Diese Studie hat im Wesentlichen die ganze Zeit diesen Subtext. Ich merke es auch, ich spüre diese Vibes. Alt gleich schlecht. Alt gleich tot, im weitesten Sinne sogar. Aber hier bei Fakt ab, da stehen wir für eine tolerante Gesellschaft, das möchte ich nochmal laut sagen, in der jede und jeder seinen Platz hat, ausgenommen Faschisten. Also alt sein ist nichts Schlimmes. Mick Jagger ist 80. Ja, und viele finden ihn sexy.
Und hat offensichtlich nicht besonders viele Albträume.
Das zeigt ja, dass viele ihn sexy finden, dass dabei vielen offenbar wichtige Reparaturprozesse im Hirn gestört wurden. Jedenfalls, dass diese Verbindung besteht zwischen Albträumen und schnellerem Altern, gilt unabhängig von deinem eigenen Alter, von deinem Geschlecht, von deiner ethnischen Zugehörigkeit und von deiner psychischen Gesundheit. Es ist was wir alle miteinander teilen. Hast du regelmäßig Albträume?
Nee, glücklicherweise nicht. Das war sofort so, Gott, oh Gott, oh Gott. Da springt sofort so eine kleine Hypochondrin in mir an. Aber nein, ich habe selten Albträume, tatsächlich.
Glück gehabt.
Sollen wir nochmal darüber reden, wie man eigentlich vielleicht Albträume vermeiden kann? Oder das verbessern
Beides,
kann man nicht. Ja. Ich glaube, es gibt Programme dafür.
Ja, es gibt
dafür,
es.
Ne?
Ja, gibt es. Ja. Die AutorInnen dieses Papers sagen, was man tun kann. Mhm. Sie sagen, vermeidet Gruselfilme, vermeidet Horrorfilme.
Ach komm.
Haltet eine gute Schlafhygiene ein. Also das heißt, Handy weg, nicht mehr schwer essen, regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett und zur gleichen Zeit aufstehen, ja auch am Wochenende. Achtet auf gutes Stressmanagement. Also wenn der Tag stressig war, macht Entspannung, aktive Entspannung. Und wenn ihr Angstzustände oder Depressionen habt, geht zur Psychotherapie. Ja, und das sind die vier großen Punkte für gut Schlaf. Und die AutorInnen sagen auch, liebe Ärztinnen und Ärzte, fragt doch eure Patientinnen und Patienten aktiv nach Albträumen. Denn das könnte ein sehr, sehr wichtiger Indikator für allgemeine Gesundheit sein. Ja? Und wir alle, finde ich, sollten unsere Abendroutine überdenken. Also nicht mehr Hyaluron gegen Falten, sondern warme Milch und die letzte Steuererklärung, um schnell wegzudösen und tief und fest zu schlafen.
Oh Gott, meine letzte Steuererklärung macht mir, ich glaube, nein, nicht meine letzte, aber allgemein das Thema Steuererklärung macht mir eher Albträume, würde ich sagen. So, davon schlafe ich nicht besser ein, muss ich sagen. Aber vielleicht eine andere aktive Entspannung, da gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber sag mal, ist es nicht auch so, dass man, hatten wir das Thema nicht mal, dass man durch Klarträumen auch Albträume verändern kann? Also, dass man das üben kann, klar zu träumen und dass es auch als Therapie eingesetzt wird, wenn man regelmäßige Albträume hat, dass man dann das üben soll, den
eingreift,
Ausgang des
ne?
Albtraums zu verändern?
Ja, und es gibt noch eine andere, ich glaube, das hatten wir auch mal. Ich verspreche jetzt aber nicht, dass wir euch den Link in die Shownotes tun, weil ich möchte es nicht unsere vielen hundert Folgen hier durchhören, wo das nochmal war, dass man sich die Albträume erzählt, aber neu, mit einem anderen Ende.
Ja.
Und dadurch kriegst du das irgendwie neutralisiert. Von wegen so, der Römerschuh hat mich platt getreten, aber in letzter Sekunde konnte ich mich beiseite rollen und der Römerschuh ist in den Knochenbrechergraben gefallen. das soll angeblich helfen. Ja.
Gut, also wir haben gelernt, wer gut schlafen will, muss sich vor dem Schlafen entspannen. Dabei hilft sportliche Betätigung, also Arschbombe machen oder irgendwas, was einen runterbringt, zum Beispiel ein Dick Diary führen. So, das war es jetzt aber echt auch für diese Woche. Aber eine Ankündigung gibt es noch. Es gibt bald wieder Fakt ab live und zwar am 15.
Oho.
Juli. Ab 18 Uhr in Mainz. Ihr müsst keine Karten kaufen, ihr müsst kein Glücksrad drehen, ihr müsst niemanden bestechen, ihr könnt einfach kommen. In der Mainzer Innenstadt gibt es seit Anfang Juni das SWR Pop-Up-Studio in einem Ladenlokal. Das ist den ganzen Tag Programm. Man kann sich einfach die Nase an der Scheibe platt drücken oder auch reingehen Und das wird dann eben auch bei uns so sein. Ihr könnt gerne vorbeikommen, wir freuen uns total. Ansonsten
uns angucken wie im Zoo.
Genau, wie im Zoo. So, ohne anfassen, also nicht Streichelzoo, aber Zoo, genau. Und wer es nicht schafft, nochmal... also wer es nicht schafft...
Alles andere wäre auch nicht gut.
Wer es nicht schafft, reinzukommen, nach Mainz zu kommen, meinte ich, die Folgen werden wir dann natürlich auch aufzeichnen und die findet ihr dann in eurem Feed. Bis dann.
Aber sag noch mal das Datum. Ich habe es mir nicht gemerkt.
15. Juli ab 18 Uhr in Mainz.
Alles klar. Tschüss.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf einer Insel vier Könige.
Hallo!
Ne, okay, die Insel ist Mallorca.
Hey! Palma! Palma de Mallorca!
Da gab es den Schlagerkönig, der sein eigenes Reich verabscheut hat.
Putzfraueninsel. Ätzend.
Da war der König, der dem Tod so oft ins Auge gesehen hat, dass er sich für unsterblich gehalten hat.
Hände hoch, Gesicht zur Wand.
Ich glaube nicht daran, ans Sterben, ne?
Und da waren die zwei Könige der Nacht, die sich gegenseitig immer überbieten wollten und dadurch steinreich geworden sind.
Die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken und immer sich so gegenseitig anschauen und belauern aus den Türmen heraus.
Diese Geschichten klingen vielleicht wie ein Märchen, aber sie sind alle wirklich passiert. Ich bin Jakob Baumer und das hier ist Based on a True Story, die Könige von Malle. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist kein Urlaub, das ist ein Wahnsinn.